Übermorgen, da starten die Paralympics, traditionell nach den Olympischen Spielen. Ja, und wieder werden alle Augen und Ohren gen Paris gerichtet sein. Dabei sein ist alles, gilt als Motto im Spitzensport. Doch ist das so? Martin Kraus ist Sportjournalist und war Leistungsschwimmer und Schwimmtrainer. In seinem Buch Dabei sein wäre alles erzählt er eine etwas andere Geschichte des Sports, eine Geschichte der Ausgrenzung und des Kampfs um Teilhabe. Ich hatte vor einiger Zeit die Gelegenheit, hier auf Radio 3 mit ihm über sein Buch zu sprechen und wollte von ihm wissen, wie offen und divers der Spitzensport heutzutage denn so ist.
Na, wenn man ihn selber fragt, ist er das diverseste und integrationsbeste, was man sich vorstellen kann. Wenn man genauer hinguckt, merkt man, hoppla, da sind ja einige doch nicht dabei. Das sind zum Teil so Diskussionen über Transpersonen, Diskussionen über intergeschlechtliche Menschen, Diskussionen darüber, ob ein Unterschenkel amputierter Mensch bei den, wie man dann so gerne sagt, in Tüttelchen bitte, normalen Sportlern mitmachen darf. Und es ist vielleicht auch der interessante Umstand, dass es bis heute in der Fußball-Bundesliga noch keinen offen schwul lebenden Profi gibt. Das macht den Fußball noch rückständiger als, sagen wir, katholische Kirche oder Bundeswehr. Dort gibt es offen lebende schwule Menschen.
Ja, diese Diskussion, die gibt es ja schon seit geraumer Zeit darüber. Thomas Hitzlsperger, der sich dann nach seiner Profilaufbahn erst fürs Outing entschieden hat, aber viele anderen tun es eben nicht. Sie zeichnen eine ganze Tradition sozusagen nach. Das kommt nicht einfach so. Sie selbst waren auch Leistungsschwimmer und Schwimmtrainer. Wie divers haben Sie denn den Sport damals erlebt? Und wann fingen Sie sich überhaupt an, die Frage zu stellen, wer ist nicht dabei?
Früher erschien mir der Sport ganz normal, so geordnet, wie er ist, selbstverständlich. Ich habe ehrlich gesagt auch die dümmsten Rassismen geglaubt, wenn man sagt, es gibt keine guten schwarzen Schwimmer, weil, und dann kamen Sachen, biologistischer Rassismus, den man heute gar nicht mehr wiederholen möchte. Aber das schien irgendwie so sonnenklar zu sein, das hat man einfach geglaubt.
Sind das Dinge, die heute auch noch so propagiert werden? Ich bin gerade ganz irritiert.
Doch, zum Teil immer noch, leider, ja. Es gibt mittlerweile schwarze Weltklasse-Schwimmer, die hat es tatsächlich in den 70er Jahren kaum gegeben. Aber doch, zum Teil hört man diesen Unfug immer noch.
Ja, und wann war für Sie der Punkt, als Ihnen das so bewusst geworden ist, gekommen?
Den einen Punkt kann ich nicht sagen, aber es ist immer mehr, es ist mir aufgefallen, dass viele Menschen ausgeschlossen sind. Das war Beschäftigung mit Antisemitismus, das mir aufgefallen ist, dass Juden schon weit vor 33 ausgeschlossen wurden. Das war Beschäftigung mit Frauenbewegung, wo ich dann bemerkt habe, hoppla, die sind ja wirklich zum Teil bis in die Gegenwart noch nicht präsent in jedem Sport. Von den Umständen mal ganz abgesehen, wie das von der Bezahlung und anderen Dingen mal komplett abgesehen. Also diese dramatischen Unterschiede sind mir langsam, peu à peu, immer deutlicher bewusst geworden.
Nicht umsonst gibt es dann auch jüdische Turn- und Sportvereine, die sich gegründet haben. Und wir haben, das fiel mir auch noch natürlich bei der Beschäftigung mit dem Thema ein, natürlich so Ausreden wie, na, wir haben doch die Paralympics zum Beispiel oder die Frauen-WM, da können die doch. Sie erzählen uns Sportgeschichte in Ihrem Buch nicht chronologisch, sondern thematisch entlang von 7 Vielfaltsdimensionen. Warum haben Sie sich für diese Form entschieden?
Ein wichtiger Grund ist, wenn ich sie chronologisch erzählt hätte, dann wird das aussehen wie eine Erfolgsgeschichte. Früher war es ein ganz, ganz schlimmer Ausschluss. Keine Frauen durften dabei sein, keine Arbeiter dabei sein, keine Schwarzen. Und dann wird es halt immer besser. So wird es erscheinen, wenn ich es chronologisch erzähle. Wenn man es aber in diesen thematischen Aspekten anschaut, dann merkt man, da ist immer noch so schrecklich viel im Argen. Also ich musste die Geschichte anders erzählen.
Ja. Das tun sie dann auch und man fragt sich trotzdem, wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass ein eigentlich für alle offenes System wie der Sport so viele Menschen ausschloss und zum Teil auch heute noch ausschließt? Wo sitzt sozusagen der Kern dieser Tradition, dieser unsäglichen?
Na, der Kern liegt, glaube ich, am Anfang. Es war in der Tat eine Gründung von Gentlemen. Das ist auch der Fachausdruck, Gentleman Sport. Das waren reiche weiße Herren, überwiegend England, aber auch Deutschland, Nordamerika, die sich die Clubs gegründet haben. Und diese Clubs und Vereine zu gründen und die Verbände und die Regelwerke, die waren ganz zentral, um einen Ausschluss zu organisieren. Da wurden Regeln aufgestellt, da hieß es, keine Frauen, keine Arbeiter etc. Das ist der Grund. Und diese Struktur, dass an den Spitzen von Verbänden und Vereinen immer noch, ich sag's mal despektierlich, solche Leute sitzen, die haben wir immer noch. Also wenn Sie sich anschauen, wie die Verbände, Deutscher Fußballbund, Internationales Olympisches Komitee etc., wie die strukturiert sind, das ist eine Altherrenriege, wenn Sie so wollen.
Und gibt es dafür eine Art, ich sag mal, Problembewusstsein, auch intern?
Intern immer nur dann, wenn es gerade nicht läuft. Also Beispiel Fußballnationalmannschaft. In dem Moment, wo die Fußballmaschine nicht mehr läuft, dann wird überlegt, wir müssen uns öffnen. Ja, das 2006 Sommermärchen, was jetzt überall beschworen war, war zunächst mal eine Öffnung, dass man Leute, junge Spieler, talentierte Spieler mit Zuwanderergeschichte reingelassen hat. Nach 2006 kamen dann die ersten in größerer Zahl türkischstämmige Spieler. Die waren 2006 noch gar nicht dabei. Dann hat man es weiter geöffnet und das war erfolgreich.
Bis Özil dann doch was verschoss und da kam eine neue Debatte auf, nicht wahr?
Ja, die Özil-Debatte ist natürlich unglaublich kompliziert, woran Özil sehr, sehr, sehr selber schuld ist. Er redet ja nur noch Unsinn. Aber er wurde erstmal rassistisch 2018 übel rassistisch angefeindet. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Kein Aber. Ja, man kann ihn zu kritisieren für sein Erdogan-Foto und für seine späteren.
Das ist dann was anderes. Aber ich meine eben gute Ausländer, böse Ausländer, genau. Dieses Spielchen, was dann aufkam, eben dem Moment, wo er erfolgreich als deutscher Fußballer war, war er eben ein deutscher Fußballer. Und in dem Moment, wo er es nicht mehr war, war er es dann auch nicht. Aber was auch mitklingt, ist ja wirklich auch ein Mindset, den man auch gesellschaftlich nochmal zurechtruckeln müsste, ein Bewusstsein schärfen, was sie ja mit dem Buch tun. Also die Verantwortung scheint ja irgendwie auch beim Publikum zu liegen, bei uns, oder?
Ja, also was herausgekommen ist, ist ja ungefähr 20% der Bevölkerung sind rassistisch. Das deckt sich so mit allen anderen Umfragen auch in etwa. 20% der Fußballfans sind eben auch rassistisch. Die sind nichts Besonderes, nichts Besseres und übrigens auch nichts Schlechteres als der Rest der Gesellschaft, was auch gerne gesagt wird. Und das Ergebnis sollte uns schon erschrecken. 20% stabiler rassistischer Bodensatz im Stadion und überall sonst auch.
Interessant ist ja auch dieser Gegensatz, dass man sich als weltoffenes Spektakel gerne geriert. Wie geht denn das in dieses Weltbild mit hinein?
Na, der Sport ist weltoffen. Das ist er per se. Sonst kann er gar nicht Sport sein. Der muss sich mit der ganzen Welt vergleichen. Ist der 100-Meter-Läufer der Beste hier in diesem Land? Ist er in irgendeinem anderen Kontinent und so weiter? Man muss es vergleichen können. Diese Weltoffenheit braucht der Sport. Umso irritierender ist, dass er sich so oft von der Weltoffenheit wieder abkapselt und dann sagt, nein, die dürfen aber nicht mitlaufen oder jene. Aber das Selbstbild ist erstmal da, wir sind weltoffen, wir haben ja auch Weltrekorde und wir haben Weltmeisterschaften, wir müssen ja weltoffen sein und man muss dem Sport an diesem Anspruch messen.
Sie haben schon einige Beispiele genannt, zum Beispiel Transmenschen. Wo sind die einzuordnen? Auch da hagelt es manchmal heftige Kritik. Ja, wer wird wo zugeteilt? Ist das noch ein gerechter und fairer Wettkampf daraufhin? Welche Lösungen schlagen Sie denn vor, Martin Kraus? Wo sehen Sie wichtige Stellschrauben, an denen wir drehen müssten, damit Spitzensport tatsächlich inklusiver gedacht wird?
Eine Besonderheit des Sports ist, dass er komplett binär strukturiert ist. Zum Glück nicht komplett, das Wort war nicht ganz richtig, aber doch meistens binär. Es gibt Männersport, es gibt Frauensport, was Drittes kennen wir nicht. Das ist in der Sache häufig ziemlicher Unfug. Schaut man sich bestimmte Sportarten an, macht das überhaupt keinen Sinn. Wenn man jetzt Transpersonen hat, Transfrauen
also
hat.
Gemischte Mannschaften, Frauschaften, wie auch immer, wären dann das, was Sie vorschlagen würden?
Durchaus langfristig kommt es da mit ziemlicher Sicherheit dazu. Sogar beim Fußball kann man mit ziemlicher Sicherheit prognostizieren, dass das nicht so ewig aufrechtzuerhalten ist. Aber eine ganz konkrete, kurzfristige Lösung habe ich nicht. Erstmal ist nur auffällig, wie, doch man kann sagen, reaktionär der Sport an dieser binären Struktur festhält, wie er sozusagen retten will, was nicht mehr zu retten ist und sich mit ziemlich wenig Respekt gegenüber diesen Personen über deren Interesse auf Teilhabe hinwegsetzt. Dass das ein Problem ist für den Sport, unbestritten. Man muss irgendeine Regelung finden, die Fairness garantiert und die gibt es halt zurzeit noch nicht. Das Problem ist, der Sport sucht zurzeit gar nicht nach dieser Lösung.
Vielleicht machen Sie mit Ihrem Buch den Sport darauf mal aufmerksam. Wie offen ist der Spitzensport? Der Sportjournalist Martin Kraus nimmt uns in seinem Buch mit auf eine kritische Reise der Sportgeschichte. Dabei sein wäre alles, wie Athletinnen und Athleten bis heute gegen Ausgrenzung kämpfen. Eine neue Geschichte des Sports, so der Titel des Buches. Erschienen ist es im Verlag C. Bertelsmann, 448 Seiten, 28 €. Danke für Ihren Besuch hier auf Radio 3.
Vielen Dank.